PioQuest – auf der Suche nach dem Glauben. Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von TheoQuest, dem Podcast rund um Glaubensfragen. Ich begrüße hier bei mir ganz herzlich
Elaine Rudolfi, ich bin Theologin und Seelsorgerin in Berlin und mir gegenüber sitzt
Markus Bartelt, ich bin Christ und sitze auch hier in Berlin. Und die Frage, die mich heute beschäftigt, hängt damit zusammen, dass wenn man so in letzter Zeit, oder wenn ich so in letzter Zeit, Newsletter gelesen habe von verschiedenen kirchlichen Institutionen, ein Begriff häufig auftauchte und das war der Begriff der Quest-Religiosität. So, nun habe ich ja auch durchaus viel mit Storytelling beruflich zu tun. Da kenne ich das Thema Quest, das ist die Suche. Ja, wenn der Held sich auf eine Schatzsuche begibt zum Beispiel oder auch sonst irgendwie, also findet Nemo ist auch eine Quest, ja, wo man dann eben Nemo finden muss. Das ist mir durchaus vertraut, aber in Bezug zum Thema Religion und Religiosität war das für mich etwas komplett Neues. Also begeben wir uns jetzt auf die Suche nach der Religion? Sind wir Jäger des verlorenen Schatzes? Elaine, erklär mir doch, was es damit auf sich hat.
Ja, vielleicht ist das sowas wie religiöses Geocaching oder so. Also das liebe ich ja auch. Also das ist meine Form von Quest. Ich glaube, das Aufkommen dieses Themas, ja, das ist relativ neu, hat aber mit einer, also in meinen Augen mit einer etwas grundlegenden Strömung in der Gesellschaft und vor allem in unserer Kirche zu tun, nämlich der Wunsch in einer sehr multiplen, komplexen, manchmal auch komplizierten Welt Eindeutigkeit zu schaffen. Das heißt, Religion ist in den letzten Jahrzehnten, ich würde jetzt mal sagen, seit der Mitte des 20. Jahrhunderts, unter anderem wieder sehr stark die Rolle zugewiesen worden, auch von ihren Mitgliedern, Eindeutigkeit und Sicherheit zu schaffen. Und ich glaube, Quest-Religiosität ist jetzt der ganz natürliche Gegenausschlag dieses Pendels, nämlich Menschen, die sagen, mit fixen und vorgegebenen Antworten, die mögen mir zwar auf den ersten Blick Orientierung verschaffen, aber die haben mit meinem Leben ja erstmal nichts zu tun. Ja, das sind Antworten out of the box, während meine Frage ist, wie passt ein religiöser Topos, eine religiöse Antwort, wie passt die denn zu meinem Leben? Wie ist die so individuell, dass sie zu meiner Suche passt? Und ich glaube, das ist eine steile Herausforderung für unsere Kirchen, weil Kirchen lieben Antworten und lieben nicht immer unbedingt meiner Beobachtung nach Suche.
Ja, spannend. Aber ich würde jetzt mal aus dem Bauch raus eben sagen, diesen Transfer, dass ich für mich selber individuell vielleicht eine Antwort finden kann oder das nutzen kann, findet ja eigentlich in guten Predigten statt. Ja, wo wir einen Zelebranten haben, der uns etwas nahe bringt, der uns verschiedene Bedeutungsschichten vielleicht offenbart und uns ein Angebot macht, wie wir das Wort Gottes verstehen können. Ist das nicht schon so der erste Versuch, damit umzugehen, Individualität zu schaffen?
Nee, glaube ich nicht. Aus dem einfachen Grunde, weil man, wenn man sich mal anschaut, wer so sonntags im Gottesdienst sitzt, das ist ja nur ein Bruchteil des gesamtgesellschaftlichen Gefüges. Aber religiöse Fragen oder Sinnfragen oder, ich sag jetzt mal, Ordnungsfragen im Blick auf das eigene Leben haben ja unendlich viel mehr Menschen. Und ich würde mit dem Begriff Quest-Religiosität auch immer die Lust an der Frage verbinden. Also es ist schon die Frage, die ich mir stelle oder die Fragen oder die Herausforderungen, die ich mir stelle, die sozusagen Leben und Kribbeln und so weiter ins Leben bringen und nicht, dass mir jemand Deutungsangebote macht. Also ich glaube, das kann ein wichtiger Baustein sein, aber Quest-Religiosität ist in meinen Augen immer, ich will keine Antwort kriegen, sondern ich will mir die Antwort selbst erarbeiten. Und dann ist die ganze spannende Frage, was müssen wir als institutionalisierte Kirchen an Hilfsmitteln bereitstellen, um diese Menschen gut zu begleiten?
Oh, da poppen mindestens drei Fragen gerade in
mir auf. Ja, ran an die Buletten.
Fangen wir mit der ersten an. Also ich habe Sinnfragen, ganz klar. Ich begebe mich auf die Reise, ich begebe mich auf die Suche. Nun kann das aber sein, dass die Antworten ja nicht nur jetzt von der klassischen Kirche kommen. Es können ja auch Antworten sein aus esoterischen Welten, aus dem Buddhismus, aus vielen anderen Religionen. Wenn ich auf der Quest bin, picke ich mir das dann raus? Ist das, du hast gerade auch schon Baustein gesagt, ist das so eine Art Baukastenprinzip?
Naja, also Patchwork-Religiosität ist ja überhaupt gar nichts Neues. Also beobachtbar gibt es die im westeuropäischen Kontext, seitdem andere Religionen oder auch solche Sachen wie New Age breiter zugänglich verfügbar sind in Form von ich kann mir darüber Wissen oder Praktiken verschaffen. Also das ist sicherlich eine Frage, die uns schon 70 Jahre plus minus begleitet. Also mindestens seitdem die Hippies nach Indien gefahren sind. Ist Patchwork-Religiosität ein absolutes Thema. Und das ist jetzt auch gar nicht so Igitt-Fui-Be, wie man so aus Kirchensicht so denken könnte oder so, weil wir haben das ja auch innerhalb von Kirche. Wir haben das weitestgehend verloren, weil wir zum Beispiel im Bereich Gottesdienstvielfalt ja unendlich viel verloren haben. Also wenn man mal 100 Jahre zurückguckt, neben der sonntäglichen Eucharistiefeier, was gab es da an einer Vielfalt an Bruderschaften und Wallfahrten und Andachten und Gebetskreisen? Und wir hatten ja einen ganzen Kosmos an religiösen Vollzügen, aus denen Menschen, also selbst auf dem hinterletzten Dorf, ohne Dörfer jetzt runtermachen zu wollen, eine Auswahl hatten, was sie tun. Also vielleicht nicht immer äußerlich sichtbar, weil wer nicht im Gottesdienst war, da hat es schon Ärger gegeben, also im sonntäglichen Gottesdienst. Aber was Leute innerlich bewegt haben und wo sie sich innerlich reingehängt haben, da war immer schon eine Auswahl da. Das heißt, es gab auch immer schon innerhalb zum Beispiel des Katholischen, eine Patchwork-Religiosität. Die Frage von Quest ist, glaube ich, eher, gibt es einen aktiven Willen, das Suchen zu unterstützen? Das Suchen mit offenem Ausgang zu unterstützen? Und da, das ist, glaube ich, eine steile Herausforderung für verfasste Kirchen.
Weil, zweite Frage, die bei mir aufgepoppt ist, und auch wenn ich deinem Antworten folge, ja eigentlich jemand, der sich auf die Quest begibt und Antworten sucht. Du hast schon gesagt, die Deutungshoheit in der Predigt ist nicht das, was man eigentlich sucht oder der Kirchen sucht. Habe ich denn nicht eigentlich dann grundsätzlich auch ein Problem mit Institutionen, die ja immer mir gewisse Sichtweisen vorgeben wollen? Also geht das zusammen, Quest-Religiosität und eine mehr oder minder starre Organisation oder Institution?
Ah, das ist eine richtig gute Frage. Ich glaube, wir haben da noch keine Antworten drauf oder so. Das wird sich weisen, ob Menschen, die, ich sag jetzt mal, im Quest-Modus religiöse Antworten suchen, sie bei uns in einer der Großkirchen finden. Das weiß ich nicht. Ich hätte da jetzt auch eher Zweifel, weil Institution eben immer Festlegung auf einen wie auch immer gearteten gemeinsamen Kanon beinhaltet. Und trotzdem, also wenn ich auf die Art und Weise schaue, wie sich so die ersten Jüngerinnen und Jünger um Jesus geschart haben und wie Jesus die gefunden hat, das hat für mich ganz viele Anklänge an dieses Konzept von Quest-Religiosität und zwar in beiden Richtungen. Also von Jüngerinnen und Jüngerseite ist da ja zum Beispiel diese Frage, wo wohnst du? Und dann sagt Jesus, komm und schaust dir an. Also nicht ich wohne in der Schillerstraße 356 in 14052 Berlin, sondern komm und schaust dir an. Mach eine Erfahrung und sortiere die Erfahrung für dich ein. Und in der Gegenrichtung, Jesus macht das ganz genauso. Also wenn man sich die ganzen Heilungsgeschichten anguckt, wie oft fragt der die Person, die auf ihn zukommt, was willst du denn, dass ich dir tun soll? Jesus knüpft an der Frage oder an dem, was die Person bewegt, auch vielleicht an der Not an und sagt nicht, aha, ich sehe, du hast dir dein Bein gebrochen, hier, ich da, tu spucke drauf oder du bist blind, ich spucke drauf, du heil. Sondern was soll ich dir tun? Was auch ein irre tolles Vertrauen in den Menschen ist. Du Mensch hast ein feines Gespür dafür, was jetzt für dich dran ist, was du jetzt brauchst. Und das darfst du äußern. Du darfst das auch in Form einer Frage äußern. Und die Frage wird dich möglicherweise weiterbringen, als wenn ich dir jetzt eine Antwort wie mit der Bratpfanne über den Kopf hau.
Also sollten die Kirchen oder die Kirche wieder mehr Fragen stellen?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, Fragen zu stellen ist die kreativste Form, in eine eigene Gottesbeziehung zu finden. Keine Antwort einer anderen Person wird mich so innerlich passgenau treffen und erfüllen wie eine eigene Frage und dann vielleicht auch die Ahnung einer Gottesantwort, die ich drauf bekomme. Und deswegen, um nochmal auf die Predigten zurückzukommen, das ist ein tolles Angebot. Da höre ich mir an, was jemand anders als Antwort für sich gefunden hat und das auch noch als allgemein verstehbare Antwort weitergeben möchte. Das tun wir alle, klar. Weil wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Also von meinen Antworten kann ich erzählen. Aber als Seelsorgerin bin ich, glaube ich, gut bedient, die Fragen der Menschen zu ermöglichen und herauszulocken und zu ermutigen dazu. Weil was ich als Frage habe und worauf ich eigenständig eine Antwort finde, das trägt unendlich viel mehr, als wenn ich mir ein Buch durchlese, mir sagen lasse, was ist oder Ähnliches.
Du hattest gesagt in deinem Beispiel, dass es nicht darum geht zu sagen, ich wohne da und da, sondern komm mit und schau es dir an, also eine Erfahrung zu vermitteln. Wenn wir jetzt mal dabei bleiben und sagen, okay, das ist eine nicht zu unterschätzende Strömung gerade, dass viele Menschen sich auf diese Quest begeben, wenn es um Religion und Religiosität geht. Welche Erfahrungen sollte denn dann Kirche bereithalten? Oder was hättest du eine Idee oder Vorstellungen, was man anbieten müsste, um eben genau in diesen Fragenkontakt zu kommen? Also wo sollte man da ansetzen?
Also ich finde so eine alte Heilige in unserer Kirche ja ganz informativ in dieser Hinsicht. Das ist die Teresa von Avila, die hat im 16. Jahrhundert gelebt. Die hat super viele Klöster reformiert und alles Mögliche getan, um sozusagen Glauben für die Frauen ihrer Zeit lebbar und zugänglich und so weiter zu machen. Aber so ein Kloster hat ja unendlich viele Aufgabenbereiche und kaum jemand macht gern den Abwasch. Und in dem Kontext muss sie mal kommentiert haben, dass man Gott auch in den Töpfen und Pfannen findet und nicht nur in den tollen Kirchenfenstern in der Kirche oder Ähnliches. Und ich glaube, das ist so die Haltung. Ich glaube, wir als Kirche sind gut daran bedient, Räume zu schaffen, wo man lernen kann, dass der Alltag auf Gott hin durchsichtig ist. Also, dass ich nicht zu Fuß nach Santiago de Compostela laufen muss, so toll Wallfahren ist. Also, ich würde jetzt gerne gleich los wieder laufen und so. Aber dass der ganz normale Alltag durchsichtig auf Gott ist und dass der ganz normale Alltag mir die Fragen beschert, die ich eigentlich auch brauche, um gut in einen Kontakt mit Gott zu kommen. Unbeschadet all dieser tollen Dinge, die man machen kann, in den Wald gehen, in sich den König, den Priester und den weisen Menschen entdecken, sind alles tolle Methoden. Aber wer es nicht kann, wer dafür keine Ressourcen hat, ich glaube, wir tun als Kirche wirklich gut dran, so darüber zu sprechen und es auch zu zeigen und es auch vielleicht einzuüben, also Religion ist ja auch immer Einübung, dass der Alltag der Ort ist, wo Gottes Begegnung stattfindet. Und wo ich mit meinen Fragen auch wirklich gut aufgehoben bin. Und jetzt ab nach Santiago oder so, ne?
Aber welche Räume müsste Kirche dafür schaffen, um diesen Alltag erfahrbar zu machen? Also ich meine, wir haben ja teilweise schöne und viel Angebote. Ja, wenn ich auf unsere Pfarrei gucke, dann haben wir von Musik über Diskussion. Also ist ja ganz, ganz viel da. Aber anscheinend hat sich das bei den Questlern noch nicht so umgesprochen. Das Angebot wird noch nicht wahrgenommen. Also wie weit müsste sich jetzt Kirche ändern, modernisieren? Ich meine, wir haben die Diskussion ja immer, dass man sagt, es brechen uns ganze Alterskohorten weg. Was könnte man da tun, ohne jetzt einer Beliebigkeit anheimzufallen? Weil ich glaube, das Letzte, was man möchte, ist ja Angebot im Supermarkt der Spiritualität zu sein, ja, oder da auf der in der Ramschecke zu landen. Also eben, was könnte man tun, deiner Meinung nach?
Also ich glaube, wir haben ausreichend Qualität, um nicht in der Ramschecke zu landen. Auf der anderen Seite muss ich als Kirche wissen, ich bin ein Player im Markt der Religion. Das wäre aber jetzt nochmal ein total eigenes Thema. Kurz, was kann Kirche machen oder was könnte unsere Kirche machen oder was könnten unsere ganz normalen Territorialgemeinden machen? Jeder Einzelne in unserer Gemeinde könnte mal bei sich gucken, ist der ästhetische Stil, mit dem ich lebe, auch bei mir in der Gemeinde vertreten. Ich mache es mal ganz platt. Sind die Tassen, die im Gemeindehaus im Schrank stehen, die Tassen, aus denen ich zu Hause meinen Kaffee trinke? Wenn das nicht der Fall ist, werde ich mich nicht automatisch dort wohl und frei fühlen, weil ich einen anderen kulturellen Code vermittelt kriege, der mir sofort sagt, okay, vielleicht darf ich mich hier nicht so bewegen, wie ich mich normalerweise bewege. Und dann werde ich auch nicht meine Fragen stellen. Also ich glaube, ganz, ganz wichtig ist zu schauen, welche kulturellen Codes sende ich als Ortspfarrei aus? Sende ich damit aus, wir sind de facto geschlossen für fast alle gesellschaftlichen Gruppen außer einer ganz, ganz, ganz bestimmten. Und ich glaube auch nicht, dass die Offenheit für Questler etwas mit den Räumlichkeiten zu tun hat, die wir haben. Mach das mal an einem Beispiel klar. Ich programmiere hobbymäßig an einem Content-Management-System mit. Das hat eine ganz eigene Ehrenamtsstruktur, weil Open-Source-Software. Und genau in dem Kontext begegne ich Questlern. Und ich werde einen Däubel tun, sofort damit rauszurücken, dass ich Theologin bin oder so. Also das kann man schon erzählen. Aber ich habe da eine Möglichkeit, in einem Alltag von Softwareentwicklung schlicht und ergreifend diesen Alltag, wenn ich Sachen kommentiere, lesbar zu machen auf, na, vielleicht ist es nicht nur diese Fehlfunktion oder so. Das heißt nicht, Questler kommen zu mir, sondern ich bin mit einem Teil meines eigenen Lebens in der Lebenswelt anderer Menschen präsent, die ganz sicher nicht in der Ausfahrei kommen.
Du hast gerade Offenheit gesagt. Ich bin da tatsächlich immer so ein bisschen skeptisch, was das angeht, weil es gibt so diesen Begriff Offenheit und Transparenz. Und aus der Unternehmenswelt, aus der ich ja dann komme, das sind mittlerweile Werte, die fast jedes Unternehmen sich in seine Purpose, in seine Sinnhaftigkeitserklärung reinschreibt. Das ist immer so, Transparenz, Offenheit ist ein schnelles Lippenbekenntnis. Aber die Frage ist ja, wo fängt Transparenz an und wo hört sie auf? Also ein Unternehmen, das mir sagt, dass es transparent ist, aber ich darf nicht über mein Gehalt sprechen mit meinen Kollegen, weil es in meinem Arbeitsvertrag drinsteht, ist eben genau das nicht, nämlich nicht transparent.
Genau.
Also auch, ich glaube, dass das alle Kirchen postulieren, Offenheit. Aber ist das denn eine gelebte Offenheit?
Ich mag ja nicht so gerne irgendwelche Urteile über andere Personen außer mich selbst abgeben. Ich kann für mich selbst nur sagen, mir gelingt Offenheit immer dann am besten, wenn ich mich selbst gut verwurzelt fühle. Das heißt, wenn ich in dem Bereich, wo mir ein Mensch mit Fragen entgegentritt, nicht selbst noch total unsicher unterwegs bin, dann gelingt mir Offenheit. Und ich glaube, zu einer professionellen Rollenreflexion gehört es für mich dann zu sagen, in anderen Bereichen kann ich nicht so offen sein, weil es mich gerade selbst anknabbert oder ähnliches, aber ich kann das reflektieren. Und das wünsche ich mir halt eigentlich für jeden und jede, die in Kirche haupt- und ehrenamtlich unterwegs ist, selbst gut verwurzelt zu sein und aus dem Verwurzeltsein heraus anderen offen begegnen zu können. Und da muss man das auch nicht in irgendwelche Papiere schreiben, die sind geduldig und sondern kann schauen, dass das eine Haltung meines eigenen Lebens ist. Aber beurteilen kann ich das sinnvollerweise nur für mich selbst.
Wunderbar. Ja, das nehme ich auch als Schlusswort. Weil unsere Zeit ist auch schon wieder rum. Also wer
geht
sich
flott
auf die Suche begeben hat, der ein Questler ist, den Begriff, den wir jetzt gerade geprägt haben hier, stellt Fragen. Findet Orte, wo ihr eben oder Räume, wo ihr erleben könnt. Nehmt die Angebote wahr, die euch gemacht werden, um auf eurer Suche vorwärts zu kommen. Ich glaube, dass es ein reichhaltiges Angebot gibt, wo jeder auch durchaus das finden kann, was er oder was sie sucht. Ja, man sollte sich bei die Suche auch nicht entmutigen lassen, sondern diesen Weg tatsächlich auch weitergehen. Liebe Elaine, vielen, vielen Dank für deine Antworten.
Danke dir für deine Fragen.
Ich weiß jetzt wesentlich besser, wie ich diesen Begriff zu verorten habe. Bei der nächsten Folge werden wir uns mit dem Thema beschäftigen, ob das Christentum jetzt mit seiner Endlichkeit konfrontiert wird, wie ich gerade neulich in einem Artikel gelesen habe. Auch eine sehr steile, provokative These. Und wir werden mal gucken, ob wir dazu auch gute Antworten finden werden.
Mit Sicherheit. Ruhe und Frieden ist keine Option.
TheoQuest. Auf der Suche nach dem Glauben.